So 15 Kilometer um den Vulkan herum war alles von Asche und Dünnstein bedeckt. Also es war wirklich eine graue Wüste nach dem Vulkanausbruch. Und man muss sagen, dass die meisten Bewohner von Pompeji und Herculaneum haben sich tatsächlich in Sicherheit bringen können. Nur einige sind eben überrascht worden, mehr oder weniger. Und vielleicht ein paar unkluge Menschen sind zurückgeblieben, haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz. Dort beginnt nämlich heute, am 11. November 2022, die Sonderausstellung Pompeji und Herculaneum – Leben und Sterben unter dem Vulkan. Begleitend zur Ausstellung erscheinen nun einige Sonderfolgen des Podcasts Geschichte Europas, in der wichtige und interessante Aspekte zu dieser wohl berühmtesten Naturkatastrophe der Antike vorgestellt werden. In diesem ersten Gespräch habe ich mir von Frau Dr. Yvonne Schmuhl vom Museum in Chemnitz die Geschichte von der Zerstörung Pompejis und anderer Städte rund um den Vesuv erzählen lassen. Sie geht dabei auch auf die Prozesse ein, die dazu führten, dass Inschriften, Möbel, Nahrungsmittel und sogar Abdrücke von Menschen im Todeskampf erhalten blieben. Wer nach dem Anhören der Folge Lust bekommen hat, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, findet ab heute bis zum 12. März 2023 die Sonderausstellung zu Pompeji und Herculaneum im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Einen Link dorthin findet ihr ganz oben in den Shownotes. Dort führe ich darüber hinaus eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zusätzlich gibt es dort Infos zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Über Fragen, Feedback, Kommentare und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Frau Dr. Schmuhl ist hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen ist meine erste Frage natürlich nach Werdegang und Weg zum Thema. Danach geht's inhaltlich los. Ich wünsche euch ganz viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
Ja, also ich bin Yvonne Schmuhl und ich bin seit 3,5 Jahren am Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz tätig und da gehört zu meinen Hauptaufgaben das Konzipieren und Realisieren von Ausstellungen. Und aktuell bereite ich gerade eine Ausstellung zu den römischen Städten Pompeji und Herculaneum vor. Ja, ich bin von Haus aus eigentlich klassische Archäologin und habe mich auf Römer spezialisiert. Und wenn sich jemand auf Römer spezialisiert hat, dann sind Pompeji und Herculaneum tatsächlich sowas wie ein Mekka. Also man muss da auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich fahre in 2 Wochen zum 6. Mal nach Pompeji, also ich halte mich daran, also dass das für klassische Archäologen ein sehr wichtiger Ort ist. Und ich habe auch schon an 2 Ausstellungen zu Pompeji und auch Herculaneum in München mitgewirkt. Und das ist jetzt aktuell die 3. Ausstellung, bei der ich mit Pompeji zu tun habe.
Das heißt, Sie sind da auch nicht nur Expertin aus Büchern, sondern Sie waren vor Ort gewesen. Reden wir doch mal über Pompeji und fangen ganz vorne an. Ab wann haben denn in dieser Ecke der Welt überhaupt Menschen gelebt und was waren das für Leute?
Ja, die Geschichte von Pompeji, von der Stadt Pompeji, ist verhältnismäßig kurz, weil sie so ein jähes Ende gefunden hat. Besiedelt wurde Pompeji dem 7. Jahrhundert vor. Gegründet worden ist die Stadt von den Oskern. Das ist ein Volk oder das sind Menschen, die dort vor Ort gelebt haben und also Einheimische sozusagen. Und im Laufe der Geschichte von Pompeji, die sagen wir mal 750 Jahre etwa oder 700 Jahre etwa, hat die Stadt viele Einflüsse aufgenommen, zum Beispiel von den Etruskern, die im Norden von Italien gelebt haben, oder auch von den Griechen, die siedelten ab dem 8., 7. Jahrhundert unter Italien, also die haben unter Italien kolonisiert. Und diese Einflüsse hat die Stadt tatsächlich so ein bisschen aufgenommen. Und Pompeji wuchs dann immer weiter und wurde immer größer und ist dann tatsächlich erobert worden von den Samniten. Auch das sind, ja, Völker, Menschen, die um den Golf von Neapel, dort liegt Pompeji ja im Golf von Neapel, die um den Golf von Neapel herumsiedelten. Und in den Samnitenkriegen im 3. Jahrhundert wurden die wiederum von den Römern erobert oder besiegt. Und von da an wurde Pompeji zunehmend römisch. Und ja, Pompeji ist dann letztlich 80 vor römische Kolonie geworden. Und es galten dann auch römische Gesetze. Also ab dem 1. Jahrhundert vor ist Pompeji römisch.
Fühlten die sich als, ja, als ein erobertes Volk, als Untertanen, oder in welcher Beziehung stand man dann zu Rom nach dieser Eroberung?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie fühlt man sich? Das kann man heute natürlich nicht mehr in Erfahrung bringen bei Einzelpersonen. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Prozess gewesen, es ist ein ziemlich langsamer Prozess gewesen. Es sind Römer dort angesiedelt worden, die haben sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt und zunehmend ist sicherlich auch ein Gefühl der römischen Identität entstanden. Also, aber von heute auf morgen funktioniert das natürlich nicht. Also, da unterscheidet sich die Antike nicht von der heutigen Zeit.
Dann sind wir jetzt schon im 1. Jahrhundert vor Christus angekommen. Pompeji ist jetzt römisch. Wir werden das Alltagsleben der Stadt auch in einer anderen Folge genauer besprechen. Trotzdem, wie muss man sich die Stadt Pompeji denn jetzt in diesem Jahrhundert vor und nach der Zeitenwende vorstellen?
Also Pompeji hatte je nach Schätzung zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner. Und ansonsten hatte Pompeji alles, was nur zu einer römischen Stadt gehört. Also was eine römische Stadt auch brauchte, ein Forum, also eine Art Markt, also Treffpunkt, politischer Treffpunkt, religiöser Treffpunkt. Dann eine ausgefeilte Wasserversorgung für privat und öffentliche Brunnen. Dann überdachte Märkte, Theater, Tempel. Und auch ein Amphitheater, das tatsächlich 20.000 Besucher fassen konnte. Und das macht dann auch die Obergrenze für die Bewohnerzahlen von Pompeji aus, diese 20.000 Besucher. Und ja, dieses Amphitheater war ja ziemlich berüchtigt, würde ich jetzt mal sagen. Es gab dort zum Beispiel Gladiatorenspiele. Und bei solchen Gladiatorenspielen, das muss man sich vorstellen wie das heutige Wrestling, eher Showkämpfe, aber so beliebt wie Fußball heute. Und bei solchen Veranstaltungen gab es 59 nach Christus richtige Krawalle. Und die waren ziemlich blutig. Und da haben sich Pompeianer und Fans, sage ich mal, aus der Nachbarstadt Nuceria, die haben sich einen richtigen Kampf geliefert. Und die Krawalle waren regelrecht blutig und müssen wohl so einen großen Eindruck auch in Rom gemacht haben, dass der Kaiser Nero, der damals regierte, die Gladiatorenspiele tatsächlich für 10 Jahre verboten hat. Also das hat echte Konsequenzen gehabt. Und wenn Sie sich jetzt einfach mal vorstellen, dass die Bundesliga für 10 Jahre in München nicht übertragen wird, dann können Sie sich vorstellen, wie einschneidend das tatsächlich war. Also damals, als diese Krawalle waren, lagen die letzten großen Vesuvausbrüche etwa 1000 Jahre zurück. Und die Stadt wurde aber immer wieder in der Zeit auch von Erdbeben erschüttert. Und das letzte große Erdbeben, also von dem wir auch wissen, es war 62 nach Christus, also 17 Jahre vor dem Ausbruch des Vesuvs. Und auch damals war der Vesuv wahrscheinlich dafür verantwortlich. Und bei den Ausgrabungen von Pompeji, auch in den letzten Jahren, fand man immer wieder Hinweise darauf, dass es in der Zeit, sagen wir zwischen 62 und 79 nach, also sehr viele Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten gab. Und die waren tatsächlich noch gar nicht beendet, als dann der Vesuv ausgebrochen ist. Also man hat zum Beispiel Baugerüste gefunden, Farbtöpfe, die an den Wänden standen. Also man dachte auch, dass man wieder zurückkehrt und einfach weiter renovieren kann.
Hatte man denn damals schon diese Verbindung gemacht, dass dieses Erdbeben wahrscheinlich mit dem Vulkan zusammenhang, und wusste man auch prinzipiell um die Gefahr von Vulkanen?
Um die Gefahr von Vulkanen wusste man prinzipiell schon. Also es gab durchaus Experten, Naturwissenschaftler, die sich damit so ein bisschen beschäftigt haben. Aber ganz konkret hat man in Pompeji keine Vorsorge getroffen. Es gab keinen Evakuierungsplan für den Fall, dass. Also man wusste nicht wirklich, auf was für einen Pulverfass man eigentlich siedelte. Und jetzt kann man direkt den Vergleich zu heute treffen. Auch heute gibt es den Vulkan noch und auch heute siedeln dort noch Menschen. Und wie gut die Evakuierungspläne heute sind, erfährt man dann natürlich auch erst, wenn es soweit ist.
Dann zoomen wir da noch mal ein klein bisschen genauer ran und gehen in das Jahr 79 nach Christus, in dem der Vesuv wirklich ausbricht. Wie läuft dieses Ereignis ab?
Also am Tag der Eruption, der Tag ist umstritten, das würde ich dann später noch mal kurz anreißen, das ist nämlich eine ganz spannende aktuelle Sache. Am Tag der Eruption gab es am Morgen schon so kleinere Explosionen und die waren auch von weit her schon zu sehen. Also im ganzen Golf von Neapel konnte man da diese Explosionen schon beobachten. Und die Haupteruption, also der Ausbruch schlechthin, der war zwischen 12 und 13 Uhr etwa. Es entstand bei dem Ausbruch eine riesige Rauchsäule, also aus Gas und Gestein, und die ist bis in 25 Kilometern Höhe, so schätzt man, am Nachmittag gestiegen. Und ja, also finde ich schon ziemlich beeindruckend, diese Höhe. Und das Ganze war dann von Erdbeben weiter begleitet. Und das Magma und heißes Magma ist damals auch aus dem Schlot geschleudert worden. Also es hatte so eine Temperatur von 700, 800 Grad. Und es ist mit 200 Metern pro Sekunde, das habe ich mir jetzt extra auch aufgeschrieben, mit 200 Metern pro Sekunde ist das aus dem Schlot geschleudert worden. Also muss man sich echt mal irgendwie vorstellen. Und der Wind hat dann diesen Regen, also einen Regen aus Asche, kleinen Steinen, die nennen sich Lapilli, und Bimsstein nach Osten und Südosten getragen. Und warum erwähne ich diese Richtung? Die Richtung erwähne ich, weil Herculaneum, das ist der zweite Ort am Vesuv, der verschüttet wurde, der lag im Westen und der ist von diesem ersten Regen völlig verschont geblieben. Und dieser Regen hat sich aber Richtung Pompeji bewegt und dort türmten sich dann in kürzester Zeit Berge von Bimsstein und Asche in den Straßen und man konnte dann kaum noch atmen. Und gegen 18 Uhr, also sagen wir mal so 6 Stunden nach dem Ausbruch, brachen dann die ersten Dächer auch ein. Also die Menschen sind damals erschlagen worden von den Steinen, in den Häusern verschüttet worden oder aber sind erstickt. Also das ist so der Haupttod in Pompeji, den man dort fand.
Wie weit sind denn diese beiden Städte von dem Schlot, dem Kern des Vulkans, wirklich entfernt gewesen?
Also Herculaneum ist 7 Kilometer westlich gewesen und Pompeji so, ich glaube, so 2-3 Kilometer entfernt vom Vesuv, war viel näher dran.
Wie weit erschreckte sich denn diese Zone, in der diese Niederschläge waren? Also hätte man da auch rausgekommen oder wäre auch das zu weit weg gewesen, um sich in Sicherheit zu bringen?
Man hätte es noch schaffen können. Also es ist, also zum einen, also bedeckt waren am Ende etwa 15 Kilometer um den Vulkan herum. Also 15 Kilometer um den Vulkan herum war alles von Asche und Bimsstein bedeckt. Also es war wirklich eine graue Wüste nach dem Vulkanausbruch. Und man muss sagen, dass die meisten Bewohner von Pompeji und Herculaneum haben sich tatsächlich in Sicherheit bringen können. Nur einige sind eben überrascht worden, mehr oder weniger. Und vielleicht ein paar unkluge Menschen sind zurückgeblieben, haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden. Also man geht für Pompeji von Schätzungen von etwa 400 Opfern aus. Und in Herculaneum hat man lange Zeit gedacht, dass gar keiner verstorben ist, dass es gar keine Opfer gab, dass sich alle retten konnten, bis man dann tatsächlich in den Schiffshäusern am Strand die Skelette von 350 Menschen fand. Und man konnte an den Skeletten beobachten, dass sie krank waren, alt waren. Und man geht davon aus, dass die sich nicht schnell genug retten konnten, dort Zuflucht gesucht haben.
Kennen wir auch aus Pompeji solche Ansammlungen von Opfern oder sind die auf das gesamte Stadtgebiet verteilt?
Das ist in Pompeji anders. Also da sind sie auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Und also man findet immer wieder so ein paar, also in bestimmten Gärten hat sich eine kleine Gruppe zum Beispiel zusammengefunden oder an einem der Stadttore hat man so eine kleine Ansammlung von Menschen gefunden. Aber ansonsten ist es dort kein Zufluchtsort allein, an dem sich die Menschen versteckt haben, verborgen haben. Was eben auch daran liegt, dass man in Pompeji tatsächlich noch sich retten konnte. Und also es gibt so Berechnungen, die sagen, dass so um Mitternacht eine 1,5 Meter dicke Schicht von Bimsstein und Asche Pompeji bedeckten. Und ich meine, das ist zwar ein schweres Vorankommen, aber durchaus noch irgendwie machbar.
Jetzt hatten Sie gesagt, der Ausbruch begann um die Mittagszeit. Jetzt sind wir schon in der Mitternacht. Wie lange dauerte diese Katastrophe denn an? Wann hört der Vesuv denn wieder auf?
Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Also um Mitternacht ist dann erstmal diese riesige Eruptionswolke von 25 Kilometern Höhe eingebrochen. Also wegen der Schwerkraft. Und diese Eruptionswolke löste dann eine Lawine aus. Und diese Lawine bestand aus Gas, Asche und auch aus weiterem Material und hatte eine Temperatur von 500 Grad. Und die hat nun tatsächlich Herculaneum erreicht und nicht Pompeji. Und mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern die Stunde. Also die ist ziemlich rasant unterwegs gewesen. Und augenblicklich sind die Menschen im unteren Teil der Stadt, also am Strand in den Schiffshäusern, verstorben. Die sind eigentlich verdampft in Sekundenschnelle und übrig blieben nur noch die Skelette, von denen ich auch gerade erzählt habe. Die Eruptionssäule hat sich dann wieder aufgebaut, wieder Kilometer hoch aufgebaut. Und es gab dann noch weitere solche Glutlawinen. Und am Ende lag Herculaneum unter einer 20 Meter dicken Schicht begraben. Und in Pompeji gab es das nicht. In Pompeji starben 19 Stunden nach dem Ausbruch tatsächlich noch immer Menschen. Aber das waren dann wahrscheinlich die letzten und die sind dann eben an diesem herabfallenden Material und auch den einstürzenden Gebäuden unter denen verschüttet worden. Ging dann noch ein paar Tage weiter und nach ein paar Tagen war im Umkreis von 15 Kilometern alles einfach nur noch eine graue Wüste. Nur ein paar Häuser, Dächer von Pompeji haben noch ausgeschaut.
Jetzt haben Sie eben gesagt, man weiß zwar, dass es die Mittagszeit war, aber man ist sich über den Tag nicht so ganz sicher. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ich würde da vielleicht was vorne wegschieben, weil ich habe Ihnen ja jetzt den Hergang von dem Ausbruch ziemlich genau erzählt. Und ich meine, wir können heute viel rekonstruieren, das ist schon klar. Auch über Ausgrabungen können wir viel herausfinden, aber wir haben einen antiken Bericht von dem Vesuvausbruch. Und dieser antike Bericht und eine Datumsangabe kommt von Plinius dem Jüngeren. Das ist ein römischer Schriftsteller und der hat den ganzen Vesuvausbruch aus sicherer Entfernung beobachtet und er beschreibt diesen Ausbruch und er beschreibt auch eine Rettungsaktion von seinem Onkel Plinius dem Älteren. Und Plinius der Ältere war Kommandant in der Flotte von Misenum und hat versucht, die Menschen in Pompeji zu retten. Er hat es nicht geschafft, er ist bei Stabiae dann selbst erstickt. Man hat seinen leblosen Körper dann völlig unversehrt gefunden. Also es wird gesagt, er hatte Asthma und er ist an den Dämpfen erstickt. Und lange Rede, kurzer Sinn, der jüngere Plinius beschreibt in seinen Briefen eben auch diese Eruption vom Vulkan, die ist nach ihm auch heute noch benannt, die Plinianische Eruption. Also diese pilzartige Rauchsäule, die aus dem Vesuv steigt, die macht diese Art der Eruption aus. Und dieser Plinius nennt für den Ausbruch oder in den Schriften, die wir von ihm erhalten haben, wird das Datum 24. August 79 nach Christus genannt. Dieses Datum ist aufgrund neuerer Beobachtungen in Pompeji inzwischen umstritten. Also ich zähle jetzt mal auf, was dagegen spricht. Man hat Kohlebecken gefunden in den Räumen. Wir sind jetzt selbst gerade im August, wenn ich das sagen darf. Und wir haben auch heute noch unsere Heizung in der Wohnung stehen, obwohl wir sie nicht brauchen. Man fand Trockenfrüchte, die eigentlich erst im Herbst geerntet werden. Es gab Hinweise auf frischen Wein, der auch jetzt noch nicht üblich ist. Und es gab 2018 einen Neufund, da hat man eine Inschrift entdeckt, die ist mit Kohle geschrieben gewesen und die nennt das Datum 17. Oktober. Aber es ist kein Jahr genannt. Man meint aber, dass so eine Kohleinschrift nie ein Jahr lang an der Wand gehalten hätte. Also sie den 17. Oktober 79 meinen muss. So, das sind die Argumente, die jetzt gegen diesen Ausbruch im August sprechen. Dagegen kann man wiederum halten, dass eben, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, auch ich blicke jetzt gerade auf eine Heizung und wir haben es eigentlich ziemlich warm. Also die Kohlebecken standen vielleicht einfach nur an ihrem Ort, an den sie hingehören. Oder Trockenfrüchte, also kann ich auch jetzt noch vom letzten Jahr kaufen. Und ja, eine Kohleinschrift, ob sie jetzt ein Jahr hält oder nicht, ist reine Spekulation. Also ich persönlich denke, dass es unentschieden ist. Also auf der einen Seite sprechen ein paar Funde für den 24. November und auf der anderen Seite spricht aber Plinius für den 24. August und man müsste dann den Abschreibern im Mittelalter unterstellen, dass sie einfach einen Fehler beim Abschreiben begangen haben, dass es ihnen einen Fehler unterlaufen ist. Das passiert durchaus, also das ist keine Seltenheit. Also ich finde, es steht 50-50.
Es ist gut, dass Sie das mit den mittelalterlichen Schreibern gerade erwähnt haben, weil ich habe mir gedacht, der war ja Augenzeuge, der muss auch gewusst haben, welcher Tag es ist, aber das macht dann wieder doch total Sinn. Nochmal zurück zu seinem Onkel, zu Plinius dem Älteren. Der ist, ja, wie gesagt, der hat eine Rettungsaktion, eine spontane gestartet. Wissen wir irgendwie, ob man sich der Gefahren bewusst war, eben auch dieses Gas, diese Erstickungsgefahr? Oder hat er halt gedacht, ja, wenn ich rüberfahre und gerade nicht vom Stein getroffen werde, könnte das klappen?
Plinius der Ältere ist für uns noch aus anderer Sicht, aus anderem Zusammenhang sehr bekannt, berühmt. Er hat nämlich eine Naturgeschichte verfasst. Und wenn sich jemand zu seiner Zeit mit Naturphänomenen auskannte, dann war tatsächlich er es. Also er hat auf jeden Fall die Situation richtig eingeschätzt, weshalb er auch aufgebrochen ist. Also er war Naturwissenschaftler ganz einfach. Also er konnte das einschätzen. Aber ich denke, er hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass die Dämpfe, die tatsächlich dann auch in Stabiae ihm schon das Leben kosten würden. Und da kommt jetzt sein Asthma ins Spiel. Wahrscheinlich Andere haben durchaus überlebt in Stabiae. Also wahrscheinlich war er einfach gesundheitlich so angeschlagen, dass ihm die Dämpfe so sehr geschadet haben.
Jetzt hatten Sie eben gesagt, nach Abbruch, nach Ende der Katastrophe konnte man zumindest auch die letzten Dachreste von Pompeji sehen. Gab es denn damals schon zeitgenössische Rettungs- oder Ausgrabungsversuche oder hat man die Stadt dann abgeschrieben?
Ja, also man hat natürlich noch gewusst, obwohl nicht sehr lange, also die Aufzeichnungen zu Pompeji halt nicht sehr lange, also man hat es tatsächlich auch irgendwann vergessen, dass da ein Ort lag, ein berühmter. Die Plünderungen haben direkt danach eingesetzt, sobald es möglich war. Und Archäologen, die dann im 18. und 19. Jahrhundert angefangen haben, Pompeji auszugraben, und zwar systematisch auch zu erforschen, die haben solche Raubgräber-Tunnel tatsächlich noch entdeckt. Und das ging dann auch über die Jahrhunderte hinweg immer wieder so, dass Menschen meinten, dort etwas finden zu können, und waren ja dann auch häufiger mal erfolgreich.
Sie haben gesagt, Sie waren selber schon ein paar Mal in Pompeji gewesen. Sie haben Kohleinschriften, Kohlebecken, Trockenfrüchte, Wein erwähnt. Wie konnte das denn alles so gut erhalten werden? Vor allem jetzt so Trockenfrüchte, was ja dann doch als organisches Material doch relativ schnell weg sein sollte.
Die Sachen sind verkohlt. Also alles Organische oder vieles Organische ist verkohlt durch die große Hitze und dadurch dann auch konserviert worden. Also es gibt ganze Holzbalken, die sich erhalten haben, Betten, Möbel vor allen Dingen auch. Also das ist einzigartig in der archäologischen Welt. Also sowas gibt es eigentlich fast nicht nochmal. Das ist die große Hitze, die sowas hat verkohlen lassen. Also auch Brote sind einfach karbonisiert im Ofen und noch mit Bäckerstempel erhalten geblieben.
Und das ist ja auch eines dieser prägnanten Bilder aus Pompeji. Das sind diese Gipsabdrücke der Opfer. Wie kam es dazu, dass auch das so gut erhalten wurde? Und wann hat man gemerkt, dass man auf diese Art und Weise die Opfer plastisch sichtbar machen konnte?
Ich hatte ja gerade gesagt, im 18. und 19. Jahrhundert hat man angefangen, systematisch Pompeji zu erforschen und nicht nur einfach als Schatzgräber unterwegs zu sein und Goldobjekte, wertvolle Objekte zu bergen. Und im 19. Jahrhundert hat man vieles auch dokumentiert, Alltagsgegenstände oder die Geschichte des alltäglichen Lebens für wert befunden. Und bei den Ausgrabungen hat man dann irgendwann immer wieder so Hohlräume im Boden entdeckt und nur in Pompeji wohlgemerkt. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, diese Hohlräume mal mit Gips auszugießen. Und das Ergebnis war dann völlig verstörend, glaube ich, und aber auch faszinierend, denn es waren die Abdrücke der Menschen und auch tatsächlich von ein paar Tieren, die beim Ausbruch ins Leben kamen. Und also sie werden wirklich im Augenblick ihres Todes gezeigt. Und wie sind diese Hohlräume entstanden? Sie müssen sich vorstellen, die Menschen sind verstorben, sind erschlagen worden von einem Stein. Über ihnen hat sich dann eine dicke Schicht aus Asche, Bimsstein und kleinen Steinen gebildet. Und dieses Material ist ausgehärtet. Gleichzeitig ist der Körper, der menschliche Körper, innerhalb dieses Materials verwest. Und zurück blieb dann letztlich nur noch ein Hohlraum von den Menschen. Und diese Hohlräume bilden sozusagen den Körper im Augenblick ihres Todes ab. Und da sind dann man kann zum Beispiel Frauen sehen, die ihre Kinder festhalten, Menschen, die ihr Gesicht bedecken vor dem Rauch. Das ist wirklich so eine Sekundenaufnahme, so eine Momentaufnahme der Menschen im Augenblick ihres Todes.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren schon ein paar Mal in Pompeji gewesen. Sie fahren auch in ein paar Wochen nochmal hin. Mhm. Was machen Sie da?
Also man kann in Pompeji sehr, sehr viel entdecken und es wird ja auch ständig gegraben. Also Pompeji ist ja noch nicht ausgegraben, noch nicht vollständig ausgegraben. Und also von daher gibt es auch immer wieder was Neues zu sehen. Also das ist natürlich spannend und man kann eine Stadt nicht innerhalb von einem Urlaubsbesuch wirklich erlaufen, bis ins Detail ergründen. Und deshalb lohnt sich's da immer wieder hinzufahren. Und es ist auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit in Pompeji, den die Archäologen dort absolvieren. Und manche Sachen können auch auf Dauer nicht erhalten werden, weil sobald etwas ausgegraben ist, aus der schützten Erde geholt wurde, ist es dem Verfall letztlich preisgegeben. Und es ist so ein Wettlauf aus Ausgraben, Schützen, Restaurieren, Sichern, wieder Ausgraben. In Herkulaneum ist es wieder etwas anders, da ist ja die Schicht sehr viel höher gewesen, also oder ist noch sehr viel höher. Also da über der Stadt noch 20, jetzt sitzt noch eine 20 Meter dicke Schicht aus diesem vulkanischen Material und obendrauf sitzt der moderne Ort. Also da kann man gar nicht ausgraben. Also da werden eher so kleine tunnelartige Sachen hin und wieder angelegt, damit man doch vielleicht ein bisschen weiterschauen kann. Aber genau, also da ist noch viel verborgen. ¶¶